Merkt, was ich an dem Lied besonders cool finde? Nee, nicht so, das ist auch cool. Ja, die Basslinie auf jeden Fall, aber etwas ist noch viel cooler, es ist im 7/8, 7/4-Takt. Also ihr merkt auch, mit Zahlen geht das auch bei mir. Und Saxophon-Solo ist auch cool. Es gibt gar nicht so viele Songs, die wirklich vom Thema Geld handeln. Aber wo es wirklich immer wieder ums Thema Geld geht, ist in der Bibel und bei Jesus. Jesus hat viel über das Geld gesprochen. Und in der Bibel gibt es wirklich viele Bibelstellen über das Thema Geld. Und ein paar davon wollen wir heute anschauen. Genau, die Überschrift ist: Geben ist seliger als Nehmen. Warum das so ist, das werdet ihr dann merken. Wir wollen heute anhand der Korintherbriefe anschauen, was die Bibel zum Thema Umgang mit Geld zu sagen hat. Bevor wir uns jetzt jedoch auf den Bibeltext stürzen, möchte ich, dass wir nochmal etwas Kontext kriegen zum Thema Korinth und die damalige Zeit. Und wie war das so? Es geht nicht nur um Korinth, es geht um verschiedene Städte, die da in der Bibel eine Rolle spielen. Wir haben Jerusalem, das war die erste Gemeinde. In Jerusalem wurde die Gemeinde gegründet nach Pfingsten. Nach der Pfingstpredigt von Petrus haben sich 3000 Menschen bekehrt. Und in Apostelgeschichte 4,4 heißt später, es kamen täglich Leute hinzu, sodass es 5000 Männer waren. Und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, die Familien damals waren tendenziell noch größer als heute. 5000 Männer, wenn die noch Frauen und Kinder mitbringen, sind es vielleicht 20.000 Leute plus. Also die erste Megachurch. Die erste Church war schon eine Megachurch. Interessant war, die Gemeinde hatte große finanzielle und materielle Schwierigkeiten, weil die Gemeinde bestand im Wesentlichen aus jüdischen Pilgern. Die Juden sind nach Jerusalem gepilgert, haben dort die Gemeinde kennengelernt, haben sich bekehrt zum Christentum und hatten ab dann ein Problem. Weil sie konnten eigentlich nicht mehr zurück in ihre Familie gehen, weil sie jetzt Christen waren und nicht mehr Juden und deshalb von den eigenen Familienmitgliedern auch geächtet wurden. Die meisten Menschen in der Jerusalemer Gemeinde, das waren arme Leute. Es gab nicht viel Geld in die Gemeindekasse, aber es waren viele. Das war eine schlechte Kombination. Und die Gemeinde wuchs schnell. Und deshalb war sie dann auch den Römern und den Juden in Jerusalem ein Dorn im Auge. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie eine Sekte, die super schnell wächst. Wird die toleriert? Da schauen alle genau hin und denken, was können wir dagegen tun? Also die Christen damals waren die Ausgestoßenen der Gesellschaft und sie hatten Schwierigkeiten, deshalb auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen, weil sie waren ja nicht wirklich gut integriert in die Gesellschaft dort. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, kam eine große Hungersnot zu der Zeit. Paulus reiste umher und als er das letzte Mal in Jerusalem war, da hat er mit den Ältesten von der Gemeinde in Jerusalem besprochen, das waren damals Jakobus, Petrus und Johannes, dass er auf seiner nächsten Reise Geld sammelt, damit er das nach Jerusalem mitbringen kann. So wollte er den Christen in Jerusalem helfen einerseits und andererseits bin ich sicher, hatte er auch noch einen strategischen Punkt im Hinterkopf, nämlich in Jerusalem waren die Juden Christen und viele von den Gemeinden, die Paulus gegründet hat, das waren Heidenchristen und da gab es auch theologisch ziemlich Differenzen zwischen den verschiedenen Gemeinden und wenn er jetzt die Heidenchristengemeinden dazu bringt, saftig Geld zu spenden für die in Jerusalem, ist das auch ein Zeichen der Einheit zwischen den verschiedenen Gemeinden. Also hat er sich aufgemacht auf seine dritte Missionsreise und da ist er in Ephesus gelandet, wo er dann ungefähr 3 Jahre geblieben ist. Wir befinden uns circa im Jahr 55 nach Christus und da hat Paulus in Ephesus einen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Darin gibt er den Korinthern Anweisungen, wie sie die Geldsammlung, die Paulus im Sinn hat, für die Gemeinde in Jerusalem organisieren sollen. Paulus schreibt Folgendes. Probieren wir es nochmal. Da musst du klicken, Isabel. Zum Schluss will ich noch etwas zur Geldsammlung für die Christen in Jerusalem sagen. Führt sie so durch, wie ich es auch für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem Sonntag soll jeder von euch dafür so viel Geld zurücklegen, wie es ihm möglich ist. Dann braucht ihr mit dem Sammeln erst gar nicht anzufangen, wenn ich komme. Nicht erst dann anzufangen, wenn ich komme. Ich werde zu euch kommen, sobald ich die Gemeinden in der Provinz Mazedonien besucht habe. Also Paulus gibt ihnen Anweisungen, wie sie sammeln sollen. Jetzt schauen wir nochmal an, wie das geografisch aussieht. Kannst du auf die nächste gehen? Also wir haben Jerusalem hier unten in Israel. Dann ist Paulus von Antiochia ausgereist bis nach Ephesus. Da ist er 3 Jahre geblieben. Von da aus hat er den Brief geschrieben an die Korinther. Später ist er über Mazedonien weitergereist in die Gegend von Achaia, schließlich zu den Korinthern. Hat unterwegs das ganze Geld eingesammelt und ist dann wieder zurückgereist nach Jerusalem, um den Jerusalemern das Geld zu bringen. Also Paulus macht sich auf die Reise nach Korinth. Unterwegs macht er dabei Halt in Mazedonien und zu diesem Zeitpunkt, wo Paulus in der Gegend von Mazedonien ist, befindet sich Titus in der Gemeinde von Korinth. Und Titus organisiert diese Geldsammlung, die Paulus in seinem ersten Brief angeordnet hat. Zu Beginn der Sammlung scheinen die Korinther ziemlich motiviert. Sie tragen das Geld zusammen, jeden Sonntag bringt jeder, was er kann. Mit der Zeit scheint das irgendwie dann ein bisschen abzuflachen. Und Titus wird so langsam nervös und denkt, wie geht das jetzt weiter? Er weiß nicht mehr so genau, wie er reagieren soll und denkt, Moment, Paulus ist ja unterwegs nach Korinth. Bevor er in Korinth eintrifft, fange ich ihn ab und diskutiere mal mit ihm, was ich tun soll. Also reist er dem Paulus entgegen und sie treffen sich dann in der Gegend von Galatien, von Mazedonien, da oben in einer der 3 Gemeinden, Philippi, Thessaloniki oder Beröa, treffen sie sich und besprechen, was zu tun ist. Titus reist anschließend wieder zurück nach Korinth und Paulus schreibt einen weiteren Brief. Und darin erklärt er dann den Korinthern, was er von ihnen erwartet, was er antrifft, wenn er dann in Korinth ankommt. Damit kommen wir zum eigentlichen Predigttext von heute Morgen, nämlich 2. Korinther 8. Hier mal der erste Teil. Paulus schreibt: Nun will ich euch berichten, was Gott in seiner Güte in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort haben wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten standhaft zu ertragen. Doch waren sie voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie von sich aus gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Sie haben es sogar als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, denn sie schenkten sich geradezu selbst, zuerst dem Herrn, danach auch uns. So gehorchten sie Gott. Das ist der erste Abschnitt von 3 aus dem 2. Korintherbrief, den wir heute Morgen anschauen. Ich nehme die anderen beiden thematisch jetzt schon vorweg, damit ihr ein bisschen Gefühl habt, was auf euch zukommt. Ich benenne die 3 Abschnitte wie folgt. Erstens ein Opfer geben, zweitens den Zehnten geben, drittens Almosen geben. Ihr merkt, es gibt verschiedene Arten von Geben und genau die verschiedenen Arten schauen wir heute Morgen an. Das erste ist ein Opfer geben. Die Gemeinden in Mazedonien waren keine wohlhabenden Gemeinden, sondern das absolute Gegenteil. Die Mazedonier lebten in einer wirtschaftlichen Krise, weil die Gegend hatte viel Kriege geführt gegen die Römer. Die Römer haben das Land zerstört, geplündert, kaputt gemacht, besetzt und die Menschen dort lebten in Armut. Jeder hätte sicher großes Verständnis, wenn Paulus kommt und sagt, so Jungs, jetzt sammeln wir Geld für die Jerusalemer. Das ist, hey, schau mal, da gibt's nicht viel zu holen. Wir haben selbst unsere eigenen Probleme. Eigentlich könnte man den Spieß sogar umdrehen. Warum organisierst du nicht auf deiner Reise auch noch Geld für uns? Weil sie hatten selbst mehr als genügend Probleme eigentlich. Aber weit gefehlt. Sie waren bereit, alles zu geben. Sie ließen sich nicht von den Umständen daran hindern, wirklich großzügig zu sein zu den Christen in Jerusalem. Die mazedonischen Gemeinden legten also nicht, oder die Menschen in den Gemeinden legten nicht eine Kollekte aus ihrem Überfluss zusammen, sondern sie brachten ein großes Opfer. Ein Opfer, das sie geschmerzt hat, das sogar über die Schmerzgrenze hinausging. Sie brauchten ihre letzten Reserven auf, sie verkauften ihre Wertgegenstände, die ihnen lieb waren, sie verzichteten auf keine Ahnung, Essen, Kleidung, Anschaffungen, was es halt so gab. Ausbau des Hauses, die nächste Kuh. Jedenfalls, für Paulus war es überwältigend. Paulus war total überwältigt, wie großzügig die Mazedonier gegeben haben, obwohl sie selbst eigentlich nicht so viel hatten. Er hebt das extra hervor im Text. Die mazedonischen Geschwister gingen bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar darüber hinaus. Wichtig ist der Punkt, ein Opfer zu geben erfordert Verzicht. Wenn ich ein Opfer gebe, muss ich auf etwas verzichten. Das ist nicht dasselbe wie ich gebe aus Überfluss zum Beispiel. Und ich bin überzeugt, dass Gott von Zeit zu Zeit zu uns spricht und sagt, ich möchte, dass du ein Opfer gibst. Ein Opfer ist nicht etwas, das man ständig, regelmäßig gibt, in den meisten Fällen. Es sei denn, du hast diese Gabe und Gott hat dich wirklich so ausgestattet. Aber ich denke, ein Opfer hat oftest einen eher einmaligen Charakter, erfordert einen Verzicht, kann tatsächlich wirklich wehtun, aber es ist von Gott angeordnet und erfolgt bei mir im Gehorsam Gott gegenüber. Ich gehorche Gott, indem ich ein Opfer gebe, weil er es mir so aufgetragen hat. Und deshalb kann ich das auch mit Freude tun und es als Vorrecht betrachten. Und genau das ist das, was denn bei den Mazedoniern war. Gott hat ihnen aufgetragen, ein Opfer zu geben. Sie gehorchten und taten das mit Freude. Das erste Mal, wo ich persönlich in Berührung kam mit dem Thema Opfer geben, war, als ich zufälligerweise irgendwie herausgefunden hatte, dass meine Eltern einen großen Betrag, das war so viel, wie es für ein Auto gebraucht hätte, an eine christliche Institution überwiesen hatten. Die haben so eine große Freizeitanlage, eine christliche, wo man zum Beispiel als Gemeinde eine Gemeindefreizeit organisieren kann. Und die haben Renovationsarbeiten gemacht und haben Geld gesammelt, um zu renovieren. Und meine Eltern haben einen Riesenbetrag dahin gegeben. Und ich habe gedacht, oh, das heißt kein neues Auto, kein Urlaub, keine tollen Kleider, keine Ahnung. Ich habe das wie die Fälle davon schwimmen sehen. Und meine Eltern haben gesagt, ja, wir haben uns entschieden, das machen wir so. Und leider ist jetzt der Urlaub nicht in Übersee, sondern in der Schweiz. Und ich habe dann schon erstmal leer geschluckt und gedacht, okay, kann man so sehen, kann man so machen, hätte man auch anders machen können. Da war ich ungefähr so alt wie Simeon heute. Ich bin mal gespannt auf sein Feedback dann, also so 12, 13, vielleicht nimmt er das bei uns ja ähnlich wahr. Wo es mir dann schwer gefallen ist, wenn ich was wollte, meine Eltern dann gesagt haben, nö, gibt's nicht, dafür haben wir kein Geld. Okay, aber ich weiß, für was ihr Geld habt. Also wenn wir zusammenfassen, ein Opfer ist etwas, das man freiwillig gibt, mit Freude gibt. Man kann es als Vorrecht betrachten, weil es geschieht aus Gehorsam Gott gegenüber. Und es bringt einen Verzicht mit sich. Ich muss auf etwas verzichten, damit jemand anders etwas bekommt. So viel zum Thema Opfer. Das zweite Geben ist den Zehnten geben. Da haben wir letzte Woche schon darüber gehört. Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Im weiteren Text beschreibt Paulus dann den Korinthern, was seine Sicht von Reichtum ist und was er von den Korinthern in Bezug auf die Sammlung erwartet. Damit wir den Text richtig verstehen, möchte ich euch nochmal ein bisschen zusätzlichen Kontext über Korinth geben. Korinth ist eine Stadt, die ungefähr 1000 Jahre vor Christus gegründet wurde. Sie befindet sich an der Meerenge zwischen den beiden Meeresteilen. Der linke heißt Golf von Korinth, der rechte heißt Saronischer Golf. Und die Stadt Korinth verbindet diese beiden Meeresabschnitte. Das heißt, die Stadt hat zwei Häfen, einen am einen Meer, einen am anderen Meer. Und das trägt dazu bei, dass da viel Handel passiert. Und zusätzlich verbindet Korinth den Peloponnes mit dem restlichen Festland von Griechenland. Die Griechen damals waren schon clever und haben überlegt, die Schiffe, kommen von der einen Seite. Und wenn sie auf der anderen Seite weiterfahren wollen, dann müssen sie ganz unten rum, um den Peloponnes. Das ist damals eine Riesenreise, dauert lang. Wenn wir es schaffen, die Schiffe irgendwie durch die Stadt zu kriegen, dann könnten die eine große Abkürzung nehmen. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Weg gebaut, einen sogenannten Schiffkarrenweg. Kannst du mal zeigen? Da haben sie die Schiffe auf den Schlitten geladen und dann da übers Gebirge gezogen und auf der anderen Seite wieder ins Wasser gelassen. Das war clever. So mussten alle Schiffe da durch, weil sie konnten eine starke Abkürzung nehmen. Und damit hatten sie wirklich, war Korinth eine Schlüsselstadt der ganzen Gegend. Alle kamen da vorbei. Das heißt, Korinth war als Stadt reich, es gab viele reiche Leute in der Stadt und entsprechend auch in der Gemeinde von Korinth, die das die Durchschnittsbevölkerung der Stadt abgebildet hat, war in der Gemeinde, gab es reiche Leute, es gab auch arme Leute. Aber es war nicht, die ganze Gegend war arm und nicht die Gemeinde war arm. Die Griechen hatten Auseinandersetzungen mit den Römern, die Römer haben die Stadt komplett platt gemacht, 146 vor Christus, haben alles zerstört. Dann war 100 Jahre lang nichts dort und dann kam Caesar auf die Idee, ich brauche einen Ort, wo ich meine Veteranen hinschicken kann. So, Kolonie, geht mal da in Ruhestand. Da ist ihm Korinth wieder in den Sinn gekommen, dann haben die Römer Korinth komplett wieder aufgebaut, aus dem Nix. Also so wie Phönix aus der Asche, 44 vor Christus. Und weil die Lage immer noch die Lage war, die sie schon vorher war, ist Korinth innerhalb kurzer Zeit wieder zu einer blühenden Stadt geworden. Aber diesmal, vorher waren es vor allem die Griechen, die das dann geprägt hatten und diesmal viel stärker unter römischer Prägung. Man schätzt, dass die Stadt damals zur Zeit von Paulus 50.000 bis 80.000 Einwohner hatte. So, und diesen reichen, mittelständischen Menschen da in Korinth schreibt Paulus nun den zweiten Brief. Wir lesen Kapitel 2, Vers 6. Nach dieser Erfahrung habe ich Titus zugeredet, dass er auch bei euch die Sammlung, mit der er bereits begonnen hat, zum Abschluss bringt. Ihr seid in so vielem überaus reich gesegnet, in eurem Glauben, in der Predigt, dem Verständnis der Botschaft Gottes, in eurem Einsatz für den Herrn, durch die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem helft. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Versteht ihr den Dreh? Die armen Mazedonier haben über ihre Maßen hinausgegeben. Ihr reichen Korinther, ja, ihr seid reich, aber ich sage euch jetzt, worin ihr wirklich reich seid. Nämlich nicht so, wie ihr meint, reich zu sein. Paulus versucht, ihre Denke zurechtzurücken, ihre Prioritäten zu ändern. Nämlich, ihr sagt, ja, ihr seid reich, aber in erster Linie seid ihr reich in eurem Glauben, in der Predigt, in dem Verständnis der Botschaft Gottes, in eurem Einsatz für den Herrn und durch die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Steht da was von Geld? Von materiellem Wohlstand? Paulus spricht hier einen von drei grundlegenden Werten an, wo es sich lohnt, ernsthaft darüber nachzudenken, weil das betrifft nicht nur die Korinther, das betrifft auch uns. Und so möchte ich einen kleinen Einschub in die drei Arten von Geben machen, nämlich, dass wir drei Grundwerte uns mal anschauen und überdenken. Wenn man einen Grundwert in Frage stellt und ändert und neu sortiert, nennt man das einen Paradigmenwechsel vornehmen. Ich möchte mit euch heute Morgen drei Paradigmenwechsel anschauen. Der erste Paradigmenwechsel ist, du bist reich. Wie schnell sind wir gut darin zu sagen, ich armer Kerl, ich habe nur so wenig Einkommen, ich habe so viele Ausgaben, da bleibt Ende Geld ganz viel Monat übrig. Das funktioniert alles so nicht. Und wenn ich schaue, wie der... Wenn ich es nur so, dann ging es mir schon viel besser. Und Paulus rückt hier zurecht. Nein, 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 nicht. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau auf den wirklichen Reichtum. Schau auf den Reichtum, den ich meine. Du bist reich. Und das möchte ich auch euch zusprechen. Du bist reich. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn ihr euch auch das selber zusprecht: Ich bin reich. Wollen wir das mal üben? Eins, zwei, drei. Ich bin reich. Ich bin reich. Weil ich bin reich in meinem Glauben. Ich bin reich in der Predigt. Ihr hört Sonntag für Sonntag gute Predigten. Ihr versteht die Botschaft Gottes. Ihr setzt euch ein für den Herrn. Und wir haben die Liebe Gottes, die in uns geweckt wurde. Wir sind reich. Und hier möchte ich Paulus noch ergänzen. Das hätte er auch bei den Korinthern tun können, weil das trifft für uns wirklich zu. Hast du genügend Essen? Hast du Kleidung? Hast du ein Dach über dem Kopf? Hast du bei Bedarf ein Verkehrsmittel, das du benutzen kannst? Das kann sein von einem Fahrrad übers Auto bis zur Straßenbahn oder sonstige Bahn. Ja. Wenn wir diese vier Punkte haben, dann gehören wir zu den 10-15% reichsten Menschen auf der Erde. Also, wir sind reich in Gottes Maßstäben, wir sind sogar auch materiell reich. Hier in Deutschland geht es uns super gut grundsätzlich. Also, erster Paradigmenwechsel: Nein, es geht dir nicht schlecht. Nein, du bist nicht arm, sondern du bist reich. Paulus lobt die Großzügigkeit der mausarmen Mazedonier und anschließend erklärt er den reichen Korinthern, dass sie nicht nur materiell betrachtet reich sind, sondern was ihr wahrer Reichtum eigentlich ist. Und dann kommt noch eine, setzt er noch einen obendrauf, dann kommt noch so die zusätzliche Motivationsspritze, wo er die Korinther daran erinnert, dass Gott selbst das größte Opfer, das je gebracht wurde, selber dargebracht hat. Also klar, die Mazedonier haben super viel gegeben, die haben sich wirklich aufgeopfert, aber passt auf, es gibt da noch etwas. Nämlich, Gott selbst hat seinen Sohn gegeben und das ist das größte Opfer, was je dargebracht wurde. In Johannes 3,16 heißt es: Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und diese Zusage gilt auch heute noch, hier und jetzt, für jeden von uns. Es scheint mir so, dass die Mazedonier das verstanden haben. Sie wussten, ja, wir haben nicht viel, aber trotzdem sind wir eigentlich reich nach Gottes Maßstäben. Und jetzt ist es Paulus' Ziel, das den Korinthern auch noch zu vermitteln. Hey, ihr seid reich, gebt von eurem Reichtum. Ich glaube, die Mazedonier konnten gut nachvollziehen, was es heißt. Ein bisschen auf den Punkt gebracht formuliert: Erst wenn Jesus alles ist, was du hast, wirst du merken, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Versteht ihr das? Wenn du alles verlierst, wenn das Einzige, was dir noch übrig bleibt, Jesus ist, erst dann wirst du wahrscheinlich wirklich merken, was es heißt, dass Jesus eigentlich alles ist, was du brauchst. Wenn du dieses Opfer von Gott, nämlich dass er seinen Sohn für dich hergab, damit du ewiges Leben haben kannst, noch nicht in Anspruch genommen hast, möchte ich dich herzlich einladen, das baldmöglichst zu tun. Geh nach dem Gottesdienst auf jemand vom Leitungsteam zu oder vom Gebetsteam und sprich mit den Leuten darüber, über dein Leben, über deine Sichtweise davon, über dass du dieses Opfer in Anspruch nehmen möchtest. Und lass beten für dich. Der zweite Paradigmenwechsel, der heißt: Alles gehört Gott, du bist nur der Verwalter. Wir lesen in 1. Timotheus 6,7: Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie wieder verlassen. Und in Korinther 4,7-8: Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Und in Matthäus 6,19-20: Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Also, es hilft, wenn wir unser eigenes Leben aus der Ewigkeitsperspektive betrachten. Schau mal aus der Ewigkeit zurück auf dein jetziges Leben und überleg dir, was ist wirklich wichtig. Larry Crabb hat ein Buch geschrieben, das heißt, am Schluss kommt alles in die Kiste. Du selbst auch. Und da kannst du nichts mehr mitnehmen. Du bist in der Kiste. Ah, Ortberg, sorry. Also nicht Crabb, Ortberg hat dieses Buch geschrieben. Du kannst nichts mitnehmen. Alles, was du hast jetzt, ist dir von Gott zur Verfügung gestellt. Es gehört nicht dir, es gehört Gott. Du bist von Gott eingesetzt als Verwalter. Und wenn wir von etwas nicht Eigentümer sind, sondern Verwalter sind, dann bewirkt das ganz viel in Bezug auf Umdenken, wie wir damit umgehen. Und Paulus gibt nun auch den Korinthern Tipps, was das für Konsequenzen sind, die das mit sich bringt, wenn wir über unseren vermeintliches Eigentum nicht selber Besitzer sind, sondern nur Verwalter. 2. Korinther 8, Vers 10. Nach meiner Meinung kann es nur gut für euch sein, wenn ihr die Sammlung durchführt. Ihr habt sie ja vor einem Jahr vorgenommen und auch schon damit begonnen. Nur sollt ihr diesmal die Sache auch tatsächlich zu Ende bringen, damit es nicht bei den guten Vorsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Wenn ihr etwas geben wollt, dann wird eure Gabe dankbar angenommen, sei es viel oder wenig, entsprechend dem, was ihr habt. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, weil ihr anderen aus der Not helft. Es geht nur um einen gewissen Ausgleich. Heute habt ihr so viel, dass ihr ihnen helfen könnt. Ein anderes Mal werden sie euch von ihrem Überfluss abgeben, wenn es nötig ist. Das meine ich mit Ausgleich. Also Paulus beschreibt, wie die armen Mazedonier gegeben haben ohne Ende. Und jetzt gibt er den reichen Korinthern aber den Hinweis, passt auf, ihr habt nicht den gleichen Auftrag. Gott sagt euch nicht, ihr sollt so wie die Mazedonier, sondern gebt so, wie es euch möglich ist. Nicht über die Möglichkeiten hinaus. Trotzdem, und da nehme ich jetzt wieder Bezug auf den Anfang von dem, was Paulus im ersten Brief geschrieben hat, gebt regelmäßig. Jeden Sonntag legt zur Seite. Ich gehe mal davon aus, dieses jeden Sonntag hat Sinn gemacht, weil Angestellte wahrscheinlich wöchentlich ihren Lohn bekommen haben und weil Selbstständige am Sonntag ihre Finanzen sortiert haben für die nächste Woche. Das heißt, Sonntag war so der Tag, wo man sich Gedanken über das Geld macht. Also nimm deinen Teil und bring ihn zur Gemeinde. Das ist dieses Prinzip des Zehnten, der Andere letztes Mal schon vorgestellt hat, auf den ich nochmal Bezug nehmen möchte und auch zeige, woher das kommt und warum das Sinn macht, das heute noch so weiterzuführen. Gott hat dem Volk Israel den Zehnten eingeführt, nachdem das Volk Israel wieder Landsitz genommen hat in Israel selbst, nach dem Auszug aus Ägypten. Dabei ist einer der 12 Stämme als leer ausgegangen, nämlich die Leviten, die haben kein Land bekommen. Nicht, weil es keines gab, sondern weil Gott das so organisiert hat. Gott hat gesagt, 11 Stämme kriegen Land, ein Stamm kriegt kein Land. Die Leviten hatten die Aufgabe, sich um den Tempeldienst zu kümmern. Das beinhaltete Arbeiten wie den Tempel selbst in Schuss zu halten, Musikdienst, sicher Predigtdienst, die ganzen gesetzlichen Riten mit den Leuten durchzuführen und sie zu begleiten, die Opfer bringen. Der Hohepriester musste einmal im Jahr ins Allerheiligste, um die Jahresopfer zu bringen. Der Türsteher wird explizit genannt. So, also die Leviten hatten kein Land, aber sie mussten den ganzen Tempel organisieren. Und damit das funktioniert, war die Anordnung an die anderen 11 Stämme, ihr gebt je einen Zehntel von dem, was ihr habt, den Leviten, dann haben die auch genug. Rechnet mal nach. 11 Stämme geben je einen Zehntel. Wer hat am Schluss am meisten? Genau. Also die Leviten haben eigentlich 110% am Schluss. Wahrscheinlich hat Gott schon da gewusst, die geben sowieso nicht alle alles und dann geht es dann am Schluss irgendwie wieder auf. Und so wie Gott den Zehnten organisiert hat für das Volk Israel, glaube ich, macht das heute auch noch Sinn. Zum Beispiel für HDH. Wir halten als Leiterschaft auch an diesem Prinzip fest. Wir kriegen keine Kirchensteuer, wir kriegen sonst keine Finanzen von außen rein. Wir leben allein davon, von dem, was ihr gebt, als Gemeinde. Und Der zehnte ist etwas, der einfach zu diesem Mechanismus dazugehört, dass die Gemeinde funktionieren kann. Wir müssen zum Beispiel die Miete für diesen tollen Raum hier bezahlen. Wir haben Ausgaben jeden Sonntag für das Verbrauchsmaterial. Wir haben Ausgaben für die Technik. Wir haben Ausgaben für auch einzelne Leute, die wirklich in Menschen investieren innerhalb von der Gemeinde. Die Gemeinde funktioniert nur, wenn das Prinzip des Zehnten gut funktioniert. Wir wollen nicht, so wie die Pharisäer sagen, ja, 10% und das von jedem Smarties. Danke. Ihr hättet auch noch die Smarties zählen können, das wäre dann... Sondern wir möchten das so machen, wie Paulus das in Korinthern angeordnet hat. Jeder gibt so viel, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Hier haben sich allerdings die 10% über die Jahre tatsächlich als gute Richtschnur erwiesen. Einfach damit ihr eine Idee habt, woran soll ich mich denn orientieren? Ich denke, wenn du einen Orientierungspunkt brauchst, sind 10% ein guter Orientierungspunkt. Aber jeder so viel, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Aus Gemeindebausicht gibt es einen ähnlichen logischen Sinn, wie das beim Volk Israel der Fall war. Wenn jeder Haushalt seinen Zehnten wirklich gibt, könnte man aus Gemeindebausicht schätzen, ungefähr 15 Haushalte finanzieren einen Vollzeiter oder als Alternative einen Raum. Und jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, was das bedeutet für eine Gemeinde. Dann stellt euch mal vor, was man alles tun könnte, wenn man tatsächlich so rechnet. Also, in Bezug auf Jugendarbeit, Kinderarbeit, Mission, wie viele Missionare könnten wir aussenden, wenn das tatsächlich so wäre? Wie viele Menschen könnten wir beschäftigen innerhalb der Gemeinde, die sich in Menschen investieren, in der Gemeinde und um die Gemeinde herum? Oder in unserem Umfeld, auch in Mannheim zum Beispiel. Wenn Paulus sagt, jeder gibt nach seinen Möglichkeiten, stellt sich die Frage, was sind denn meine Möglichkeiten? Und da würde ich euch gerne ein bisschen challengen. Auch beim Volk Israel hat das nicht immer so gut geklappt mit dem Zehnten. Zwischendurch war es ziemlich chaotisch beim Volk. Das hat sich dann selber verkracht und dann geteilt und dann kamen Könige, die haben sich bekriegt. Und das Prinzip des Zehnten ist irgendwann auch ein bisschen verloren gegangen. Und dann kam König Hiskia und er hat gesagt, lass uns nochmal zurückgehen in die Gesetzesbücher und schauen, was da alles war. Oh, da gibt es einen Zehnten. Und dann hat er dem Volk wieder den Zehnten in Erinnerung gerufen. In Chronik 31, 4-5 steht, Hiskia befahl dem Volk, den Bewohnern von Jerusalem den Anteil, der den Priestern und Leviten zustand, zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten konnten. Und als das Wort bekannt wurde, brachten die Söhne Israel reichlich Erstlingsgaben von Getreide, Most, Öl, Honig und allem Ertrag des Feldes. Und den Zehnten von allem brachten sie in die Menge. Hier ist das Wort Erstlingsgabe aufgetaucht. Erstlingsgabe ist ein Synonym für Zehnten. Und ich sage euch jetzt warum. Erstlingsgabe bedeutet, der Zehnte kommt zuerst. Nämlich, von dem, was ich habe, gebe ich zuerst einen Zehntel weg an das Reich Gottes. Und so war das ursprünglich gemeint. Nicht, du hast das, brauch alles, was du hast, was du dringend brauchst, baust du auf und wenn am Schluss noch ein bisschen was übrig ist, das kannst du dann weggeben. Sondern, das ist das, was dir zur Verfügung steht, davon gibst du ein Zehntel weg. So war das bei den Israeliten. Und damit kommen wir zum dritten Paradigmenwechsel, der Zehnte steht am Anfang. Geh nochmal eins weiter. Ich möchte euch das nochmal erklären. Also, wenn dein Einkommen links so hoch ist wie der blaue Balken und dann ziehst du mal ab. Steuern, Versicherungen, Kosten fürs Wohnen, fürs allgemeine Leben, Essen, Kleidung, was weiß ich. Vielleicht noch ein Auto und dann kommen noch Hobbys und Urlaub und dann ist der Monat vorbei. Wenn wir das jetzt umkehren, nämlich, ich fange an, ich gebe den Zehnten, ich bezahle Steuern, ich bezahle Versicherungen, ich bezahle meine Wohnung, ich habe meine Lebenskosten, ich habe ein Auto, ich habe Hobbys, Urlaub, warum bleibt jetzt da noch was übrig? Weil ich meinen Lebensstil entsprechend vielleicht ein bisschen angepasst habe. Also, den Zehnten am Anfang zu berücksichtigen heißt, vielleicht muss ich meinen Lebensstil ein bisschen überdenken. Das hat Auswirkungen. Den Zehnten am Anfang wegzugeben, heißt, ja genau, denk mal drüber nach, was das für dich persönlich genau heißen könnte. Also, das kann tatsächlich sein, dass du deinen Lebensstil vielleicht ein bisschen anpassen musst, dass du deine Prioritäten neu sortieren musst, dass vielleicht Urlaubspläne angepasst werden, das Auto ein bisschen kleiner ist. Aber am Schluss geht's auf. Das Wichtigste ist die Perspektive. Welche Brille nehme ich, um mein Leben zu betrachten? Ich habe mir das hart erarbeitet, das gehört mir, es ist mein Recht, damit zu tun, was ich will. So kann man das sehen. Oder ich komme zurück auf den Verwalter, nein, Gott hat dir alles geschenkt, er erwartet, dass du weise damit umgehst. Du bist eingesetzt als weiser Verwalter und hast damit eine Verantwortung. Diese Zweifel, das geht am Schluss nicht auf. Die sind natürlich. Auch das Volk Israel hatte die Zweifel. In Malachi 3,10 lesen wir Gottes Antwort auf die Zweifel vom Volk Israel. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Also den Zehnten geben ist auch ein Prinzip des Segens. Ich segne andere und werde von Gott gesegnet. Meine persönliche Erfahrung mit dem Zehnten ist, dass meine Eltern mir schon als kleines Kind eingeimpft haben, das ist ein Taschengeld, die Idee ist, ein Zehntel davon geht woanders hin. Aber sie haben es immer mir überlassen zu entscheiden, ob ich das tun will oder nicht und wohin. Und dann habe ich gedacht, gut, das entspricht so viel Kaugummis, kann ich mir das leisten oder nicht? Und dann gab es Wochen oder Monate, da dachte ich, nee, meins. Und dann gab es andere Zeiten, wo ich gedacht habe, ich probiere mal, was die Auswirkungen davon sind und ob ich tatsächlich dann Mangel leide. Mangel an Kaugummis natürlich. Und ich kann euch sagen, meine persönliche Erfahrung seit ich so groß war, ist tatsächlich immer in diesen Lebensphasen, wo ich meinen Zehnten gegeben habe, hat Gott mich übermaßen gesegnet. Immer dann, wenn ich dachte, jetzt geht's gerade nicht, jetzt brauche ich den Zehnten für mich oder für was anderes, dann wird es plötzlich wieder eng und knapp. Also dieses Segne andere, damit du gesegnet wirst, habe ich persönlich wirklich x-fach erlebt und kann euch sagen, es funktioniert. Es braucht am Anfang vielleicht ein bisschen Mut. Ich möchte euch auch nicht auffordern, naiv zu sein. Es geht nicht darum, aus dem Vollen zu schöpfen und zum Fenster rauszuwerfen. Gott sagt auch nicht, gebt alles und dann schaut, wo ihr bleibt, sondern 10%. Das macht schon Sinn. Und ich denke, Gott hat sehr viel überlegt, warum er das so organisiert hat. Also letztendlich, wenn wir zusammenfassen zum Thema Zehnten. Der Zehnte geben erfolgt systematisch. Jeden Sonntag, hat Paulus den Korinthern gesagt. Ich denke, es ist sinnvoll, zum Beispiel sich einen Dauerauftrag einzurichten, wo der Zehnte einfach automatisch vom Konto verschwindet, dann ist er nicht mehr da, muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Der Zehnte kommt zuerst. Der erste Betrag, der bei uns vom Konto weggebucht wird, ist der Zehnte. Und der Zehnte ist für mich eine gute geistliche Übung. Das ist ein Teil von Jüngerschaft. Der Zehnte trägt wirklich dazu bei, dass wir unsere Prioritäten fürs eigene Leben immer wieder mal in die richtige Reihenfolge rücken und überdenken. Damit kommen wir zum letzten Geben, nämlich Almosen geben. Das ist die dritte Art von Geben. Almosen, steht in Wikipedia, kommt vom griechischen Wort Mitleid oder Mildtätigkeit. Almosen ist eine materielle Gabe an einen bedürftigen Empfänger ohne Erwartung einer materiellen Gegenleistung dieses Empfängers. So, Definition nach Wiki. Almosen unterscheidet sich von einer Spende durch den Beweggrund des Mitleids mit dem Empfänger. So. In der Bibel gibt es eine schöne Geschichte dazu, die in Apostelgeschichte 3 erzählt wird. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand, richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen, sprich, er war gesund. Was wir daraus lernen können, ist, zur damaligen Zeit war es für einen körperlich behinderten Menschen kaum möglich, zu überleben oder zu Geld zu kommen, auch außer durch Betteln. Ein guter Ort, um zu betteln, war offenbar der Tempel, weil da kommen täglich viele Menschen vorbei. Der Tempel war oft auch so das Zentrum einer Stadt. Für die Menschen, die den Tempel besuchten, war es offensichtlich normal, den Bettlern etwas zu geben. Also ich bin nicht da einfach vorbeigelaufen, sondern ich habe dem aus meiner Tasche etwas gegeben. Nun, offenbar hatten Petrus und Johannes kein Kleingeld dabei, was sie dem Bettler geben konnten. Das war ihnen irgendwie peinlich, weil normalerweise eben gibt man etwas, sie hatten jetzt nichts. Also haben sie überlegt, okay, wir haben jetzt zwar nichts, was wir dir so geben könnten, aber wir können für dich beten. Und so wurde der Bettler geheilt, wo er unter dem Strich natürlich viel mehr bekommen hat, als wenn sie ihm jetzt 2 Euro in die Hand gedrückt hätten. Was können wir lernen aus dieser Geschichte? Eins weiter noch. Im Zusammenhang mit Almosen, denke ich, ist es richtig, Armut durch Almosen zu lindern. Ich gebe einen Teil von meinem Überfluss weiter. Es ist ein Ausdruck von Mitleid, von Mitgefühl auch jemandem gegenüber. Das geschieht meist spontan und sind in der Regel wahrscheinlich auch kleinere Beträge. Es muss aber auch nicht zwingend Geld sein. Also auch wenn ihr in Mannheim durch die Stadt geht und jemand sitzt am Straßenrand, vielleicht könnt ihr dem auch etwas zu essen kaufen, zum Beispiel, anstatt ihm einfach ein bisschen Münzen in die Hand drücken. Also, wenn wir nochmal zurückschauen, wir haben angeschaut, 3 Arten von Geben und 3 Paradigmenwechsel, quasi eine 6-Punkte-Predigt. Also wir haben gesehen, was es heißt, ein Opfer zu geben, was es heißt, den Zehnten zu geben, was es heißt, Almosen zu geben, und wir haben angeschaut, dass du in Wahrheit wirklich reich bist, dass du aber nur Verwalter bist von dem, was du meinst, was dir gehört, und dass der Zehnte eigentlich eine Erstlingsgabe ist, also am Anfang steht von dem, was wir haben, und nicht am Ende, von dem, was übrig bleibt. Das ist, was ich euch heute Morgen mitgeben wollte. Nehmt das mit in die Hausgruppen und besprecht, was das für Konsequenzen hat auf euer Leben und was ihr damit macht. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr, wir danken dir für all den Reichtum, den du uns gegeben hast. In erster Linie den geistlichen Reichtum, dass du uns begegnet bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du uns erlöst hast. Und in zweiter Linie auch dafür, dass wir hier in Mannheim sein können, dass es uns hier gut geht, dass wir nicht Mangel leiden, dass wir in einem sozialen Netz sind, das uns auffängt, dass wir in einem reichen Land leben, wo es eigentlich an nichts mangelt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Gedanken zu sortieren, dass wir die Prioritäten so setzen können in unserem Leben, wie es von dir gegeben ist, dass es richtig ist aus deiner Sicht. Lass uns auf unser eigenes Leben blicken, durch deine Brille, Herr, mit deinen Augen, so dass wir ein Leben führen können, was dir gefällt, was dich ehrt und was als ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Amen.
Dankeschön, Michi.